direkt aus Europa, Nummer 338, Seite B.
Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Ein Meister der Alltagspoesie wurde 1909 in Riga geboren. Die Rede ist von dem beliebten deutschen Nonsensdichter Heinz Ehrhardt. Ehrhardt, der 1979 in Hamburg verstarb, hinterließ eine Vielzahl von zumeist kürzeren Reimen, die er vor Publikum, aber auch in Filmen und im Fernsehen selbst vortrug. Lauschen wir nun einer ersten Kostprobe seiner beliebten Kunst.
Der Apfelschuss. Der Landvogt Gessler sprach zum Tell: Du weißt, ich mache nicht viel Worte. Hier, nimm einmal die Tüte schnell, sind Äpfel drin von bester Sorte. Leg einen auf des Sohnes Haupt, versuch, ihn mit dem Pfeil zu spalten. Gelingt es dir, sei es dir erlaubt, des Apfels Hälften zu behalten. Der Vater tat, wie man ihn hieß, und Leid umwölkte seine Stirne. Der Knabe aber rief: Komm, schieß mir doch den Apfel von der Birne. Der Pfeil traf tödlich einen Wurm, der in dem Apfel wohnte. Erst war es still, dann brach ein Sturm des Jubels los, der den Schützen lohnte. Man rief: Ein Hoch dir, Willi Tell! Jetzt gehen wir einen trinken, gell?
Nach der bekannten Schweizer Sage zwingt der Landvogt Gessler den Nationalhelden Wilhelm Tell, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen. Das Kunststück gelingt. Wenig später tötet Tell den Tyrannen und gibt damit ein Zeichen zum Aufstand der Bürger gegen die Obrigkeit. Die Tell-Sage entstand vermutlich im 14. Jahrhundert. Seitdem haben sich immer wieder Künstler von dieser Geschichte inspirieren lassen. Eins der bekanntesten Werke ist das Drama Wilhelm Tell von Friedrich Schiller, das dieser im Jahr 1804 verfasste. Das Interesse an Literatur wird zumeist bereits im Kindesalter geweckt. Schon in der Schule lernen die Kinder in ihren Lesebüchern die Dichter und ihre Werke kennen. Vor allem in früheren Zeiten war der Unterricht durch das Auswendiglernen von Werken klassischer Dichter bestimmt, sodass ältere Menschen sich noch ausgezeichnet an ihre frühen Leseerlebnisse erinnern können. Gerda Pauli aus Wuppertal hat ihre ersten Kontakte zur Literatur noch sehr gut im Gedächtnis. Zur Lieblingslektüre in ihrer Jugend gehörten die Kinderbücher aus einer Reihe mit dem Namen Die Langerothkinder.
Jetzt vor einiger Zeit habe ich mir auf einem Bücherbazar, sah ich von Weitem, weil ich auch immer in Kinderbüchern noch rumschnökere, ein ganz zerlesenes und nicht mehr äußerlich gut anzusehendes Buch, Die Langerothkinder im Sommer. Sofort habe ich mir also diese alte Schwarte für 2 oder 3 Mark da gekauft und habe es mit Interesse nochmal durchgelesen. Und jetzt erst kann ich sagen, warum mich das damals so ergriffen hat.
Neben Kinderbüchern kam Gerda Pauli in der Schule auch mit klassischen deutschen Gedichten in Berührung. Am bekanntesten ist wohl Die Glocke von Schiller, die Generationen von Schülern auswendig lernen mussten. Die Rentnerin kann heute noch aus einem umfangreichen Gedächtnisfundus viele Gedichte rezitieren, die sie in ihrer Schulzeit auswendig lernen musste. Neben dem Auswendiglernen spielten damals auch Diktate im Unterricht eine große Rolle. Gerda Pauli war, wie sie sagt, was Rechtschreibung anbelangte, immer eine der Klassenbesten.
Und meine kleine Nachbarin war, also ich war aber auch klein, die war immer ganz fuchsig, dass ich dauernd 0 Fehler hatte oder höchstens mal 1 oder wenn es hochkam 2. Und sie hatte immer fürchterlich viel Fehler.
Als Gerda Pauli dann diesem Mädchen unerlaubterweise bei einem Diktat half, wurde sie von der Lehrerin erwischt. Es gab keine Strafe, der Unterricht ging scheinbar unverändert weiter. Ein Gedicht sollte gelernt werden, Deutscher Rat, des romantischen Dichters Robert Reinig, der im vergangenen Jahrhundert lebte. Diese Situation war der kleinen Gerda so unangenehm, dass sie bis heute die Zeilen nicht vergessen hat.
Deutscher Rat. Vor allem eins, mein Kind, sei treu und wahr. Lass nie die Lüge deinen Mund entweihen. Von alters her im deutschen Volke war der höchste Ruhm, getreu und wahr zu sein. Ich habe also Qualen durchlitten bei diesem Gedicht und vielleicht war es sowieso im Lehrplan dran. Ich hatte aber das Gefühl, dass das Gedicht nur mir galt.
In Deutschland ist es seit Generationen ein Brauch von Kindern, ein sogenanntes Poesiealbum Freunden, Eltern oder Lehrern zu geben, mit der Bitte, ein paar Zeilen hineinzuschreiben. Die heute 53-jährige Lise Müller aus Wuppertal bekam 1951, also als sie 9 Jahre alt war, ihr Poesiealbum geschenkt. Vor allem Mädchen sammelten in ihren Alben die Sprüche ihrer Freundinnen, die zumeist neben die Zeilen noch kleine Bilder einklebten.
Da gab es so Vertauschbilder, Blumenkörbe oder Märchenfiguren oder zum Teil auch Fotografien. Von demjenigen, der da reingeschrieben hat, der hat das dann eingeklebt.
Wenn Liesel Müller nun nach mehr als 40 Jahren von Zeit zu Zeit in ihr Poesiealbum schaut, erinnert sie sich wieder an die alten Freundinnen, vielleicht an schöne Kindertage oder aber an ihre Eltern, die bereits seit vielen Jahren tot sind. Auch Lehrer ließen es sich nicht nehmen, ihren Schützlingen einen Vers ins Poesiealbum zu schreiben.
Das ist ein Spruch von meinem Religionslehrer. Und zwar hat der geschrieben und selbst gedichtet, fromm und froh und frei von Grillen, so sei allzeit Liesel Pillen. Also Pillen ist mein Mädchenname und da fand er das sehr schön und hat das so da reingeschrieben. Das war im Februar auch 1951. Das war so ein kleiner und immer lustig und aufgeschlossen und ich habe den eigentlich noch in ganz guter Erinnerung.
Nun ist es Zeit, zum Abschluss unserer Sendung noch einmal Heinz Erhard zu lauschen.
Warum die Zitronen sauer wurden? Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß noch nicht genau mehr, wann dies gewesen ist, so süß wie kann dies. Bis sie eins sprachen. Wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich. Wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden. Ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer.
Deutschlandradio Kultur. Ortszeit.
Weiter am Mikrofon dieser Ortszeit ist Gabel Wuttke, 8 Uhr und 7. Zehn Minuten vor 8:30. Glas ist ein wertvolles Gut. Im Osten Deutschlands wusste man das schon immer. Im Westen landeten Bier- und Limonadenflaschen bis vor ein paar Jahren einfach auf dem Müll.
Hans Wiefers tritt in die Pedale. Sein altes Fahrrad sieht angeschlagen, aber gut gerüstet aus. Es zieht einen kleinen Holzanhänger hinter sich her. Auf dem Lenker ist ein Radio montiert. An diesem Morgen führt ihn seine Tour in den historischen Dorfkern des Berliner Problembezirks Neukölln. Um den alten Marktplatz herum rumpelt es besonders. Es geht über uraltes Kopfsteinpflaster, eine Spur der alten Böhmen, die sich durch die Nebenstraßen zieht. Türkische, arabische und bosnische Familien ringen heute hier mit den Berlinern um Integration. Als Flaschensammler und Frühaufsteher kennt Hans Wiefers die Nachbarschaft von allen Seiten.
Was man öfters hört, ist so, jeder macht so sein. Das finde ich ja gut, wenn du dir ein paar Euro da verdienen willst und so. Also das hört man schon öfters. Ne?
Doch die Anwohner können früh am Morgen auch anders.
Habe ich das auch schon mal gehabt, dass dann jemand aus dem Fenster, konnte ja auch nicht sehen, wer das war, mir eine Bananenschale da so hingeschmissen hat. Also die habe ich dann so an der Schulter abgekriegt.
Hans Wiefers hat seinen Fahrradanhänger vor einem weiß getünchten Altbau abgestellt und geht durch das Tor in den Hinterhof. Er grüßt die wenigen Hausbewohner, die ihm begegnen. Im Hof ist es ungewöhnlich hell. Unter einer Holzpagode stehen die gelben, grauen und blauen Mülltonnen wie eine Patchwork-Familie beieinander. Mit Handschuhen und Gartenkralle stochert Wiefers darin nach allem, was Geld bringt. Pfandflaschen, aber auch Töpfe und Pfannen, die wird er beim Schrotthändler los. Ob und was er findet, folgt einer eigenen Dynamik.
Ja, das hängt einfach mit dem Geld zusammen, der Leute. Am Anfang haben sie halt viel Geld oder kriegen gerade ihr Geld. Dann sind sie ein bisschen leichtsinniger, schmeißen die Pfandflaschen weg. Und Mitte, Ende des Monats dann fangen sie an zu überlegen, dass sie doch ihren Cent brauchen. Ne?
Seine Kleidung hat Wiefers ganz auf den Job abgestimmt. Die braune Jacke und die schwarze Zimmermannshose müssen Schmutz abweisen, wenn er sich über die Tonnen beugt. Sein grauer Fahrradhelm hat viele Aufgaben. Er nimmt ihn nur ab, um sich gelegentlich über die graublonde Igelfrisur zu streichen. Jetzt aber lässt er ihn auf dem Kopf. Der Helm stützt den Deckel der Mülltonne, damit er die Hände frei hat bei der Arbeit.
Das ist so alt. Das sammle ich auch Töpfe. Töpfe, ne? Aber ein Vorteil ist schon mal, soweit ich das jetzt hier sehen kann, dass heute noch keiner hier war. Es gibt natürlich noch mehr Flaschensammler und manchmal ist man halt dann eben ein Zweiter. Ne?
Eine weitere Konkurrenz, nach der Hans Wiefers seinen Arbeitsbeginn ausrichtet, die Berliner Stadtreinigung. Er weiß genau, in welchen Straßen die Müllabfuhr um welche Uhrzeit die Tonnen leert. Für seine Suche nach Pfandflaschen ist es besser, er ist vorher da.
Soweit wie ich das sehe, die sammeln die auch. Also ich habe schon gesehen, beim Einkauf oder so, dann holen die sich auch was zu trinken oder so. Also das machen die auch schon. Ja.
Eine 25-Cent-Flasche, eine 8-Cent-Bierflasche und einen Topf. Mehr hat Wiefers in diesem Hof nicht gefunden. Trotzdem radelt er pfeifend zu seinem nächsten Einsatz. Der 51-Jährige hat schon härtere Zeiten durchgemacht und er hat gelernt, sie zu überstehen. Auch durch das Flaschensammeln. Früher war er Kundenberater einer Bausparkasse. Dann der Absturz. Die Ehe scheitert, sein Sohn entfremdet, Wiefers beginnt zu trinken. Wenn er davon erzählt, huscht hinter der Brille ein Schatten über seinen Blick. Seit gut 10 Jahren ist er trocken, diszipliniert. Und das muss er sein. 4-mal die Woche sammeln, 3 bis 4 Stunden, dann macht sich der Rücken bemerkbar. Auf 180 bis 200 Euro kommt er im Monat. Er bessert damit eine Erwerbsunfähigkeitsrente auf. Doch Geld ist nicht alles. Eigentlich ist seine Tätigkeit eher einsam. Kommunikation findet nur statt, wenn er auf andere zugeht, betont er und fährt zum nächsten Hof.
Dann gibt es diesen sportlichen Aspekt, dass ich was für meine Figur tue. Ja. Und ja, ich bin von Hause aus eher ein ruhiger Typ. Aber das ist für mich ein gutes Übungsfeld. So, das halt eben zu versuchen, also von mir aus mal so ein Gespräch anzufangen, ein bisschen lockerer zu werden und so.
Nach 5 Höfen sind die Taschen auf dem Fahrradanhänger voll. Hans Wiefers hat viele Plastik- und reichlich Bierflaschen. Jetzt steht er im Supermarkt und füttert den Rückgabeautomaten.
Und das ist jetzt so, sag ich mal, um die knapp 3 Euro. Das ist ungefähr so der Durchschnitt, den ich so nach 1,5 Stunden, 2 Stunden mache. Und das mache ich dann 2-3 Mal am Tag. Und dann komme ich so, ich sag mal, im Schnitt zwischen 8 und 10 Euro. So. Und damit kann man dann ganz zufrieden sein. Das wird ein guter Tag.
Hans Wiefers, Flaschensammler in Berlin. Eine Reportage von Jenny Mansch um 8.27 Uhr.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Es gibt viele sogenannte DDR-Museen mit ganz unterschiedlichen Konzeptionen und Ansprüchen. Es gibt öffentliche Häuser mit wissenschaftlichem Anspruch, wie das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig. Und da gibt es Einzelkämpfer wie den früheren Pfarrer Hans-Peter Freimark im brandenburgischen Perleberg, der sein Geld und seine Zeit in das DDR-Geschichtsmuseum investiert. Aufklären und Aufarbeiten ist sein Ziel. Claudia van Laak hat das Museum besucht.
Ein altes Straßenschild zeigt die Richtung an. Berlin, Hauptstadt der DDR. 35 Jahre DDR, 35 Jahre erfolgreiche Friedenspolitik, verheißt das handgemalte Banner daneben. Wenn die Ausstellung geöffnet ist, flaggt Hans-Peter Freimark wie früher am 1. Mai, nur dass auf der DDR-Fahne zusätzlich die Worte gegen das Vergessen zu lesen sind.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
Der frühere Pfarrer Hans-Peter Freimark ist von einer Sammelwut besessen. Seit mehr als 25 Jahren wühlt er sich durch Haushaltsauflösungen und streift über Flohmärkte. Seine in Perleberg ausgestellte Bibliothek verfügt über 6000 Bände, dazu kommen mehrere tausend Objekte. Von der Stasi-Wanze über Privatgeschirr von Erich Honecker bis zu einem kompletten Klassenzimmer. Alles begann Anfang der 80er Jahre, erzählt der hochgewachsene Theologe mit dem blau karierten Flanellschal.
Das war unmittelbar nach dem Verbot des Abzeigens Schwerter zu Flugscharen. Das war Anfang der 80er Jahre, 81, 82, da haben wir gesagt, wenn wir die Originale nicht sammeln, würde später kein Mensch mehr glauben, was los war.
Heikles wanderte auf den Dachboden seiner Kirche oder gleich ganz oben in den Turm. Zwar hatte die Stasi einen Nachschlüssel zum Gotteshaus, wie Hans-Peter Freimark später erfuhr, doch die verbotenen Dokumente entdeckten die Schnüffler nicht. Mehr als 20 Jahre lang wurde die Pfarrersfamilie bespitzelt. 3500 Seiten Akten erzählen davon. Die von der Stasi heimlich genommene Geruchsprobe steht jetzt in einer Glasvitrine in Freimarks Museum. Gleich darunter die Werkzeuge der Stadtsicherheit. Kameras in Kugelschreibern, verschiedene Wanzen. Alles Produkte vom Klassenfeind. Neben den politischen Räumen über die SED, die Stadtsicherheit oder das Militär zeigt das Museum von Hans-Peter Freimark auch den Alltag in der DDR. Eine Wohnung samt Badezimmer, einen Konsum, bitte nur ein Paket Spee nehmen und eine HO-Gaststätte mit Speisekarten und passender Musik. Einen Teil der Ausstellung hat der frühere Pfarrer dem Verhältnis von DDR und Bundesrepublik gewidmet. Zu sehen und zu hören, ein Propagandafilm von Karl Eduard von Schnitzler für Kinder.
Im Osten und Süden haben wir Freunde. Im Westen steht der Feind. In einen solchen Staat fahren heißt zum Feind fahren, auch wenn dort Oma und Tante wohnen.
Hans-Peter Freimark und seine Frau Gisela haben das DDR-Geschichtsmuseum zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Die zuvor leerstehenden Gebäude haben sie privat gekauft. Gisela Freimark hat hier ein kleines Café eingerichtet. Direkte finanzielle Unterstützung erhält das Ehepaar nicht. Weder die Stadt Perleberg noch der Landkreis Prignitz oder das Land Brandenburg machen Fördermittel locker für das Museum.
Eine Studie der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur brachte im vergangenen Jahr Erschreckendes zutage. Weniger als die Hälfte der deutschen Gymnasiasten wissen, dass der Arbeiteraufstand 1953 in der DDR stattfand. Und mehr als 7% halten Erich Honecker für den zweiten Bundeskanzler der BRD. Mangelnde Wissensvermittlung ist vermutlich einer der Hauptgründe für solch desolates Wissen. Sachsen-Anhalt bemüht sich darum um einen modernen Ansatz im Geschichtsunterricht. Das Thema soll nicht nur theoretisch abgehandelt werden. Die Schattenseiten der DDR lernen die Schüler auch ganz praktisch kennen. Klassenfahrten zu den Gedenkstätten in Marienborn oder dem ehemaligen Stasi-Knast Roter Ochse in Halle stehen auf dem Lehrplan.
Im 20. Jahr nach der Wende wissen viele Kinder und Jugendliche nicht, was die DDR war. Dass die Eltern und Großeltern in einer Diktatur lebten und wie sie aussah, das ist kaum präsent. Dabei gibt es etliche Orte, an denen man die jüngste Geschichte noch hautnah erleben kann.
Die Zelle befindet sich da hinten.
Michael Anhalt, ein junger Mann, Ende 30, führt zu den Hafträumen, in denen seine Eltern gesessen haben, wegen versuchter Republikflucht, im Bezirksgefängnis in Erfurt. Da war er 7 und verstand die Welt nicht.
Ich war knapp 2 Jahre in so einem Vakuum. Auf der einen Seite Klassenfeind, auf der anderen Seite 7, 8, 9 Jahre alt. Mit dem Wissen, dass meine Eltern im Gefängnis sind.
Jetzt erst, lange nach der Wende, kann er hierher gehen. Lange bevor seine Eltern es können. Er muss leise reden, weil die Atmosphäre immer noch so drückend ist, als würde ein Feind mithören. Stasi-Knast bedeutet, so sagt es Michael Anhalt, ein Brechen der Persönlichkeit.
Durch Bettnummer und Zellennummer als Anrede, stundenlange Verhöre, tagelang keine Verhöre, karges Essen, die Ungewissheit, was mit den Kindern ist, die Isolation zeigt.
Abgeschlossen von der Welt. Und doch mittendrin. Das Gebäude der Stasi-U-Haft liegt in Erfurt direkt im Zentrum, in der Andreasstraße, im Haus hinter dem heutigen Amtsgericht am Domplatz. Ein idealer Ort für eine zentrale Gedenkstätte, fand auch eine Expertenkommission und empfahl, diesen authentischen und bis heute erhaltenen Ort auszubauen. Zu nutzen, nicht nur wie bisher für gelegentliche Ausstellungen und einzelne Veranstaltungen, sondern als institutionalisierter Bildungsort. Volkert Knigge, der Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, beobachtet und berät die Landesregierung.
Die Andreasstraße wird sich mit der kritischen Erinnerung an das SED-Unrecht, an die Auswirkungen, Ausformungen der SED-Diktatur in Thüringen beschäftigen. Also nicht nur eine Mikrogeschichte eines Gefängnisses, das nur begrenzt von der Stasi genutzt worden ist, erzählen. Es wird sich in diesem Kontext mit natürlich politischem Widerstand und politischer Verfolgung beschäftigen.
Die ehemalige U-Haft in Erfurt soll, das beschloss jüngst das Thüringer Kabinett, zum Zentrum aller Gedenkorte an das SED-Unrecht ausgebaut werden. Was da wären? Die Grenzmuseen in Schifflersgrund, in Teistungen, Point Alpha und Mühlareuth und 2 weitere Haftanstalten in Gera und Suhl, und zum Beispiel das Archiv für Zeitgeschichte in Jena. Wer am lautesten schreit, bekommt das meiste Geld. Mit dem Effekt, wer gar nicht ruft oder zu spät, wie die kleine Gemeinde Probstzella mit ihrem letzten Grenzbahnhof, der geht leer aus. Der schaurige DDR-Plattenbau wurde, obwohl die Grenzmaschinerie gut nachvollziehbar war, abgerissen. Noch ein Grenzmuseum wollte sich der kleine Freistaat nicht ans Bein binden. Andere Mittelgeber fanden sich nicht. Kurz vorher hat der Probstzeller Bürgermeister Marco Wolfram noch einmal durchs Haus geführt.
Die Leute sind hier rein, sind hier durch diese Kontrollgänge durch, Passkontrolle und Zollanmeldung. Und dann ist drüben der zweite Stauraum sozusagen, wo sie sich dann aufhalten mussten, bis sie einsteigen konnten. Und dort war dann so ein kleiner Metropa-Stand, Intershop und Staatsbank, wo dann auch die Westdeutschen ihre Zwangsumtausche machen konnten.
Sie hörten einen Länderreport von Ulrike Greim aus Thüringen, Susanne Arlt aus Sachsen-Anhalt und Claudia van Laak aus Brandenburg. Für heute Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Claudia Peres.
Deutschlandradio Kultur. Ortszeit.
8.20 Uhr ist es jetzt. 1000 Jahre Stadtgeschichte liegen unter Trümmern. Als Supergau für das Gedächtnis der Stadt hat der Kölner Kulturdezernent Professor Georg Quander den Einsturz des historischen Archivs bezeichnet. Bis jetzt hat man erst 20% des Bestandes bergen können und nun versuchen Archivare aus hunderten Tonnen Schutt die wertvollen Dokumente zu retten. Sabine Dämmer war bei den Helfern.
Johannes Kistenich blickt ungläubig in einem weißen Schutzanzug auf den riesigen Schutthaufen in einer Lagerhalle in Köln-Porz.
Also ich habe selber keine eigenen Erinnerungen an Nachkriegszeiten, eben nur durch Bilder. Aber ich komme jetzt zu einem ganz anderen Eindruck davon, wie es denn wohl in der Stadt Köln an vielen Stellen und Plätzen ausgesehen haben muss, 44, 45, wenn man auf diese Trümmerhaufen schaut.
Die Trümmerhaufen in der fußballfeldgroßen Lagerhalle sind der Rest des eingestürzten Kölner Stadtarchivs und dessen Nebenhäuser. Das ist übrig geblieben vom größten kommunalen Archiv nördlich der Alpen. Johannes Kistenich ist Archivar. Er hat seine Hilfe angeboten, als er von dem Unglück hörte. Jetzt dirigiert er Lastkraftwagen durch die Halle. Jede Fuhre Schutt muss systematisch durchsucht werden. Es ist wichtig zu wissen, aus welchen Feldern der Unglücksstelle an der Severinstraße die Schutttransporter herkommen. Wichtig vor allen Dingen auch für die Bergung.
Jeder Transport kommt mit einer eigenen Nummer, um auch recherchieren zu können, aus welchem Bereich ist das.
Dutzende Menschen in blauen und weißen Schutzanzügen arbeiten hektisch. Mit bloßen Händen, Mistgabeln oder Schaufeln suchen sie in dem Schutt Archivgut, aber auch private Gegenstände der Bewohner. So auch Volkan Kavas. Er ist Bauhelfer. Der städtische Gebäudeservice schickt ihn.
Privatfotos, Kontoauszüge, Schmuck, eine Badewanne haben wir entdeckt.
Am Rand der Halle sitzen die Archivare. Unter ihnen auch Studenten der Archivschule Marburg. Gemeinsam mit Dozenten helfen sie seit Montag in der Halle.
So.
Christine Kalisch, 31 Jahre alt, steht vor einem Tisch. Ihr dunkler Pferdeschwanz ragt aus dem Schutzanzug. Ein Mundschutz bedeckt ihr Gesicht. Nur ihre Augen lugen hervor und fixieren eine Plastikwanne. Sie holt ein zerfetztes Dokument heraus.
Ja, hast du aufgeschrieben? Nee. Trocken?
Ist das trocken?
Ja. Jahrbuch 73, 2002, Kölner Geschichtsverein. Okay, hier sind wieder Mikrofilme, die können wir auch gleich alle raussammeln, die gehen auch gleich weg. Oh Gott, ich kann es nicht lesen. HLS oder HGS?
Die Archivare müssen aussortieren, was aus privatem Besitz stammt und was zum ehemaligen historischen Archiv der Stadt Köln gehört. Die Studentin Annette Rieck ist überzeugt, dass sie während ihres Studiums so gut ausgebildet wurde, dass sie mit den Anforderungen in Köln zurechtkommt.
Man sieht, ob das jetzt sehr alte Sachen sind oder zum Beispiel Karteikarten, auf denen Archivare was erfasst haben. Und das meiste ist halt wirklich so privat, dass man es eindeutig zuordnen kann, wie Briefe oder Zeitschriften oder Fotos. Ich finde es ziemlich erschütternd teilweise, dass man da so ja, einfach die ganz privaten Sachen von den Menschen sieht. Und ja, ich finde es schon auch irgendwo traurig.
Große Scheinwerfer versuchen, die Sicht der Arbeiter zu verbessern. Die Halle ist staubig. Mit einem kleinen Handbesen entfernen die Helfer den Staub von den Dokumenten. Dann wird das Material identifiziert, einer Schadensklasse zugeordnet und katalogisiert. Jedes einzelne Dokument bekommt eine eigene Verpackung. Christine Kalisch.
Ich denke, es sind Mullverpackungen und Folien, damit wir die Sachen ordnungsgemäß verpacken können. Und eben diese großen Kisten, blau eben für trocken. Und wenn Sie da schauen, da sind dann die Gitterkisten, das ist dann für Nassmaterial. Ansonsten sind alle Kisten beschriftet, dass man die wiederfinden kann. Und dazu schreiben wir eben auch auf die Zettel genau drauf, was wir in welche Kiste reingepackt haben.
Schnell muss es gehen. Die Studenten arbeiten konzentriert. Der Umgang mit den Kulturgütern, ein Wettlauf gegen die Zeit. Nasse Dokumente kommen in ein Kühllager nach Westfalen zur Konservierung. Johannes Kistenich weiß, worauf es ankommt.
Es ist wichtig, nach der Bergung innerhalb weniger Stunden die Unterlagen in eine Gefrieranlage zu bringen bei minus 25 Grad. Es geht vor allem darum, über die Feuchtigkeitsschäden kein Verkleben der Seiten oder eine Schimmelentwicklung zu provozieren.
Alle Marburger Studenten, die nicht gerade in den Prüfungen stecken, sind jetzt in Köln. Besondere Vorbereitungen auf den Einsatz gab es nicht. Man wollte einfach nur schnell helfen, sagt der Leiter der Archivschule Marburg, Frank Bischoff.
Die Bilder gingen ja durch die Presse von dem Unfallort. Und es war von daher klar, dass wir hier Schuttberge sehen würden. Und es war vor allen Dingen klar, dass wir hier sehr, sehr viel geschädigtes Archivgut sehen würden. Aber das ist ja die Besonderheit dieser Situation, die wir ja seit 60 Jahren in Deutschland nicht mehr gehabt haben. Und an dieser Stelle hilft halt nur eben manuelle Hilfe mit einer gewissen Fachkompetenz, um hier das Material zu versorgen.
Die Studenten fahren heute nach Marburg zurück. Dafür sind andere freiwillige Helfer schon auf dem Weg nach Köln. Die Aufgabe ist schwierig und anstrengend, aber befriedigend. Schließlich arbeiten alle im wahrsten Sinne des Wortes Hand in Hand.
Das war Sabine Dimmer mit einer Reportage über die freiwilligen Helfer nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs, die die Überreste sichten. 8.27 Uhr ist es jetzt.
Über
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 337. Frau Schwocho ist 50 geworden. Ihren 20. Geburtstag hatte sie kaum erwarten können. Als sie 30 wurde, war das für sie nichts Besonderes. An ihrem 40. Geburtstag war sie mit einer Freundin zusammen zum ersten Mal in Paris. Sie hatte immer gedacht, sie würde diese Stadt erst sehen, wenn sie 60 ist. Sie hatte noch einmal angefangen zu studieren und fühlte sich sehr wohl. Als sie 50 wurde, war sie seit 25 Jahren verheiratet. Da kam es ihr seltsam vor, dass sie so alt war wie ihre Mutter, als die 25 Jahre verheiratet war und zur Feier des Tages eine weiße Bluse mit einem spitzen Kragen anhatte und eine silberne Krone im Haar hatte. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag hatte ihr ehemaliger Biologielehrer bei einem Klassentreffen gesagt, sie sei ihrer Mutter sehr ähnlich geworden. Daraufhin war sie auf die Toilette gegangen und hatte sich im Spiegel angesehen. Da hatte sie in ihrem Gesicht manches entdeckt, was so ähnlich war wie bei ihrer Mutter. Sie hatte sich in ihrem Gesicht plötzlich nicht mehr selbst erkannt. Nun wollte sie ihren 50. Geburtstag groß feiern und dazu Verwandte, Freunde und alte Bekannte einladen, aber sie wusste nicht, wie sie die Einladung formulieren sollte. Als sie schon alle 45 Einladungskarten geschrieben hatte, zerriss sie sie wieder und dachte noch einmal über einen anderen Text nach. Sie hat mit 5 Frauen darüber gesprochen, wie es ist, wenn man als Frau 50 wird. Von diesen Frauen erwähnt sie nur die Vornamen Andrea, Carola, Ganna, Gisela und Tina. Sie sind alle 6 in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts geboren. Ihre Ausbildung haben sie in den 70er Jahren bekommen. Vom Prager Frühling und der Studentenrevolte von 1968 haben sie nicht viel mitbekommen. Als Andrea 37 war, hat sie angefangen zu erzählen, dass sie bald 40 wird. Da hat sie sich gefreut, wenn man gesagt hat, man sehe ihr Alter aber gar nicht an. Diejenigen, die das gesagt haben, wussten natürlich nicht, dass sie erst in 3 Jahren 40 wurde. Sie meint, sie hätte schon mit 16 darunter gelitten, dass sie in 4 Jahren schon 20 Jahre alt wurde. Carola hat sich überlegt, ob sie wirklich schlank sein möchte, mit Falten am Hals wie eine Gans, oder ob sie lieber glatte Haut haben möchte. Sie hat 10 Kilo zugenommen. Sie will nicht aussehen wie ihre Großmutter, aber auch nicht wie ein junges Mädchen. Da ihre Beine nicht mehr glatt aussehen, trägt sie jetzt etwas längere Röcke. Trotzdem hat sie sich noch einmal verliebt. Ganna ist am 18. August geboren. Wenn sie als Kind Geburtstag hatte, waren immer gerade Sommerferien und ihre Schulfreunde waren in die Ferien gefahren, sodass sie sie nicht zu ihrem Geburtstag einladen konnte. Aber auch als sie nicht mehr zur Schule ging, hat sie niemanden zu ihrem Geburtstag eingeladen, weil sie es nicht gerne hat, im Mittelpunkt zu stehen. Aber zu ihrem 50. hat sie dann doch Gäste eingeladen. Da sie geschieden ist, kann sie es nicht so machen wie Freunde von ihr, die, als sie 50 wurden, auch ihre Silberhochzeit gefeiert haben und erzählt haben, wann sie sich kennengelernt haben und wie es dann weitergegangen ist und dazu Dias vorgeführt haben. Sie war mit Frank verheiratet und diese Zeit könnte sie nicht einfach weglassen, aber der hat nun wieder eine neue Freundin, die er natürlich mitbringt, und die ist auf sie eifersüchtig und reagiert sehr empfindlich. Gisela hat ihren 50. Geburtstag nicht gefeiert. Sie meint, für viele sieht sie fast 7 Jahre jünger aus. Aber dann hat sie ein neues Leben angefangen, hat bei der Firma gekündigt, ist von Bremen nach Potsdam umgezogen und hat noch einmal geheiratet. Und zu dieser Hochzeit hat sie dann doch noch viele eingeladen. Für Tina war es immer so, dass ihr Leben in bestimmten Abschnitten verlief. Erst die Schule, dann das Studium und danach Kinder, Familie und Beruf. wenn man 50 ist, kommt nicht mehr viel. Das ist plötzlich überschaubar. Die Endlichkeit rückt näher. Sie fragt sich, ob ihr nächstes Ziel schon die Rente ist. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 337. Danke.